Anlauf, wir kommen zur Predigt. Kolosserbrief, zweite Predigt dazu. Ich möchte kurz noch einmal zusammenfassen, was wir im Teil 1 letztes Mal gehört haben, in den Versen 1 bis 14. Kolosse, eine Stadt in Kleinasien, in der heutigen Türkei, gegründet von Epaphras, einem Mitarbeiter des Apostels Paulus. Der Brief nicht nur an die Gemeinde in Kolosse gerichtet, sondern als Rundschreiben gedacht, es steht schon drin, sie sollen ihn weiterreichen, auch an die Gemeinde in Laodicea. Das Markenzeichen der Kolosser, das hatten wir letztes Mal gehört, das war ihr lebendiger Glaube auf der einen Seite an Jesus und das war ihre Liebe zu allen Heiligen, also zu allen, die auch an Jesus glauben. Die gute Nachricht trägt in Kolosse Früchte. Und Paulus schreibt, dass er regelmäßig mit seinen Mitarbeitern, wahrscheinlich war er im Gefängnis zu der Zeit, betet für die Gemeinde in Kolosse, obwohl dort eigentlich alles gut läuft. Nein, gerade weil dort alles gut läuft, damit es auch weiter gut läuft. Wir hatten gelernt, es ist nicht so geschickt, immer erst dann anzufangen zu beten, wenn die Sache schon den Bach runtergeht. Und so als prägnanten Vers noch einmal aus Kapitel 1. Er hat uns aus der Finsternis befreit und versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Aus der Finsternis versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Wir machen weiter mit Vers 15. Wer mitlesen will, kann es tun in seiner Bibel, auf seinem Smartphone oder auf der Wand vorne. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Also es ist etwas Besonderes an unserem Glauben, am jüdischen Glauben, dass Gott unsichtbar ist. In der antiken Umwelt war es ganz selbstverständlich, Götter waren sichtbar. Du brauchtest ein Götterbild. Und je wertvoller und kunstvoller das war, umso besser. Undarstellbar. So ist Gott. Und jetzt kommt hier diese Besonderheit. Das ganze Alte Testament ist wie eine Entfaltungsgeschichte, eine zunehmende Offenbarung dessen, wer Gott ist. Wie so eine Blüte, die sich langsam öffnet und immer mehr entfaltet. Und die Sache erreicht jetzt ihren Höhepunkt mit Jesus. Hier zeigt sich Gott, wer und wie er ist in Fülle. Er ist das Ebenbild, man könnte auch das Abbild übersetzen, wenn man sich das vorstellt, wie so ein Stempel, das Abbild des unsichtbaren Gottes. Wir haben ein unglaubliches Vorrecht als Christen, denn der unsichtbare Gott macht sich für uns sichtbar in Jesus. Wenn wir auf Jesus sehen, können wir Gott sehen. Jesus sagt im Johannesevangelium, wer mich sieht, der sieht den Vater. Man kann sich das vorstellen, da ist, wenn wir morgens in den Spiegel schauen oder auch sonst, dann sehen wir uns selbst. Zwar spiegelverkehrt, aber sonst stimmt alles. Alles ist dran. Wir sehen so aus, wie dieser Spiegel es uns darstellt. Und wenn wir auf Jesus sehen, dann ist das, als würden wir in einen Spiegel schauen und auch den Vater sehen. Er ist das Ebenbild. In Jesus spiegelt sich eins zu eins, wie der Vater ist. Und es spiegelt sich nicht nur sein Äußeres, sondern vor allem sein Wesen, sein Inneres, seine Art, wie er ist. Ich habe das vor kurzem erst in der Predigt gesagt, man kann es nicht oft genug sagen. Jesus ist perfekte Theologie. Wenn wir wissen wollen, wie ist Gott, Theologie meint Lehre von oder über Gott, schau auf Jesus. Und das ist ein Unterschied zu allen anderen Religionen, auch zum Judentum, auch zum Islam. Wir schauen auf Jesus und sehen Gott und wissen, wie er ist und wer er ist. Der Erstgeborene vor aller Zeit, vor aller Schöpfung, diese ersten Verse hier, Kapitel 1 bis 15, werden auch als Kolosser Hymnus bezeichnet, also als ein Loblied. Man weiß das nicht so ganz genau, aber es ist so geschrieben im Stil, wenn es in Hebräisch wäre, wie ein Psalm. sowohl von der Art, wie die Sachen zugeordnet sind, wir würden sagen als Lied, in Lied- oder Gedichtform. Und vermutlich, wie gesagt, man weiß es nicht so ganz genau, aber vermutlich sind diese Verse älter. Also hat Apostel Paulus das gekannt, wurde das in den Gemeinden so entweder gesungen oder wie ein Glaubensbekenntnis gesprochen. Vermutlich war es auch bekannt unter den Christen und nimmt das auf, um hier das nochmal ganz klar zu machen. So ist er, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der ganzen Schöpfung steht. Ihr könnt schon merken, das ist typisch hebräische Art zu dichten. Das Ebenbild und dann das Gleiche noch einmal anders gesagt, von einer anderen Perspektive, der Erstgeborene. Also immer so, machen das gerne so doppelt. Erstgeborene meint hier, er ist eben nicht geschaffen wie der ganze Rest. Und wir leben nicht mehr in solch dynastischen Verhältnissen, wo es also immer mit Herrschaftsfolge durch die Familie geht, ist ganz klar, der Erstgeborene, das ist ja der Erbe, das war im alten Orient oft auch schon der Mitherrschende. Da war der Vater auf dem Thron und der Sohn war schon hineingenommen, war auch schon gekrönt, damit es einen fließenden Übergang später mal gab. Der Erstgeborene meinte, er ist nicht geschaffen, er hat die gleichen Rechte wie der Vater, er herrscht mit, er ist ein Teil Gottes. Und es geht in diesem Teil hier um Jesus Christus und was er für die ganze Welt, für das ganze Universum, die ganze Schöpfung bedeutet. Vers 16. Denn durch ihn wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Ihr merkt wieder immer dieses Doppelte. Im Himmel und auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Also wenn ich eben gesagt habe, wenn du sehen willst, wer Gott ist, schau auf Jesus. Und jetzt wird unser Blick hier nochmal ganz großartig geweitet. Wer ist denn dieser Jesus? Und wir sind ja manchmal in der Gefahr, immer nur Weihnachten im Blick zu haben. Das süße Baby in der Krippe. Gott macht sich so klein für uns. So niedlich und nett. Ja, er wird in Bethlehem geboren vor 2000 Jahren. Er wird da ein Mensch, aber der große, ewige Gott macht sich klein für uns. So klein, dass er ein Baby wird. Er war vor der ganzen Schöpfung schon da. Bevor das Universum wurde, nicht nur diese Welt, sondern überhaupt irgendetwas Geschaffenes wurde, waren er und der Vater und der Heilige Geist. Und er war bei der Schöpfung dabei und war aktiver Teil. So heißt es hier. Denn durch ihn wurde alles geschaffen. Also Jesus kommt nicht später dazu. Es geht um diese umfassende, universelle Schöpfung. Himmel und Erde. Und auch da wiederum nicht nur das Sichtbare, die sichtbare und die unsichtbare Welt. All das ist kein blinder Zufall, sondern von Anfang an geplant und dann geschaffen. Und diese Schöpfung geht weiter. Wurde durch ihn geschaffen und wird durch ihn erhalten und hat durch ihn Bestand. Manchmal merkt man das, wenn wir zum Beispiel beten um Heilung, beten wir oft und sagen, hey, der Körper soll wieder zurückkommen in die Schöpfungsordnung. Man muss sich oft fragen, wie kann das überhaupt funktionieren mit der Heilung? Wenn doch jemand krank ist und die Medizin sagt, das ist unheilbar, was betet ihr dann noch? Ja, wir glauben eben an einen Gott, der sich nicht erschöpft in seiner Schöpfung, sondern der immer noch aktiv am Werk ist und der das, was er einmal gemacht hat, auch jederzeit wiederherstellen kann, in die Form zurückbringen kann. So wie er am Anfang geschaffen hat, so kann er das heute tun. Alles ist durch ihn gemacht. Er kann das wiederherstellen. Und es steht ja hier auch, wir lesen so, überlesen so Sachen gerne auch. Da steht Mächte und Gewalten, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Hier, was sichtbar ist, das ist uns vollkommen klar. Aber auch der ganze Bereich der unsichtbaren Welt ist Schöpfung. Es gab die Engel nicht schon immer. Sie sind geschaffene Wesen wie wir auch. Und das heißt auch, auch die Mächte der Finsternis sind Teil der Schöpfung. Geschaffene Wesen, es gab sie nicht schon immer. Sie sind nicht auf gleicher Ebene mit Gott. Er ist der Schöpfer. Sie haben diesen Weg gewählt und gehen anders, aber sie sind Teil der Schöpfung. Durch ihn und auf ihn hin ist alles geschaffen. Jesus Christus ist wie die große Klammer um die ganze Schöpfung. Er ist dabei, mit ihm fängt alles an, die ganze Sache läuft. Und wo endet es? Bei Jesus wieder. Durch ihn und auf ihn hin. Anfang und Ende, A und O heißt es in der Offenbarung. Er verzichtet freiwillig auf diese Macht, die er hat. Er macht sich so klein und erst am Ende der Zeiten, wenn Jesus sichtbar wiederkommt, werden alle das auch erkennen. Aber es steht ja schon in der Bibel, dann werden es alle erkennen. Alle werden ihn anbeten, alle Knie werden sich vor ihm beugen, denn alles ist auf ihn hin geschaffen. Jesus ist der Herr. Alles läuft auf Jesus zu. Er ist das Ziel der ganzen Schöpfung. Es ist immer mal wieder gut, sich das klar zu machen. Nicht ich bin das Ziel der ganzen Schöpfung. Nicht ich bin der Nabel der Welt, sondern Jesus. Und es ist deutlich besser und fröhlicher und gewinnbringender, um ihn zu kreisen, als um sich selbst zu kreisen. Und weil wir dazu geschaffen sind, dass in ihm alles sein Ziel hat, deswegen fühlt es sich auch heute schon so gut an, mit ihm zusammen zu sein, ihn anzubeten, weil es ist unsere Bestimmung. Wir treten in das hinein, für was wir gemacht sind. Vers 17. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Hier wird es noch deutlicher. Jesus war schon da. Bevor diese Galaxie gemacht wurde, bevor es einen Dinosaurier gab, bevor es einen Menschen gab, bevor es die Milchstraße gab, er war schon da. Und alles besteht auch nur durch ihn. Also für uns ist das so selbstverständlich zu sagen, naja, es gibt das und da gibt es die Naturgesetze und alles funktioniert. Ist das wirklich so? Wir schließen immer aus dem, was wir kennen, darauf, dass es immer so sein muss. Und weil es schon oft so funktioniert hat. In unserer kleinen, beschränkten Welt stimmt das. Aber wenn Gott ein bisschen nur seiner Kraft, seiner Liebe und seines Wissens zurückziehen würde, schon würde es nicht mehr funktionieren. Die Welt neigt nämlich, die Materie neigt nicht dazu, sich zu organisieren, sondern sie neigt zum Chaos. Zu zerfallen, möglichst ausgeglichene Energiezustände einzunehmen, all solche Dinge. Es gibt jemanden, der das ständig erhält, der ständig dafür sorgt, dass es weitergeht und die Form sich nicht auflöst. Gott ist beständig am Wirken. Der theologische Fachausdruck dazu auf Latein ist Creatio Continua. Fortdauernde Schöpfung, Schöpfungshandeln Gottes. Wir Menschen vergessen das leicht. Man kann das für uns moderne Menschen vielleicht vergleichen, zu sagen, da pflegt ständig jemand das Betriebssystem und erneuert es. Und wenn er das sich zurückziehen würde, würde die Sache den Bach runtergehen. Wir überschätzen das oft. Wir verkennen oft unsere Position, rechnen mit den Dingen als selbstverständlich, die jeweils auch schon Voraussetzungen haben und Geschenk sind. Vers 18. Er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Also wir hatten eben diese große Metaebene der Schöpfung, das Universum. Und jetzt geht es ganz runter. Man kann sich das vorstellen wie so ein Zoom. Bis runter auf die Ebene der Gemeinde. Bis auf unsere Ebene hier heute Morgen runter. Ganz nah ran. Und das ist typisch unser Gott. Er, der Ewige und Allmächtige, ist ein heruntergekommener Gott. Ja, manchmal gehen wir auch so mit ihm um. Er ist ein heruntergekommener Gott, aber im guten Sinne, er macht sich klein für uns. Er erniedrigt sich selbst, er legt seine Herrlichkeit ab und verbirgt sie. Er wird ein Mensch wie wir, weil er uns liebt, weil er uns retten will, weil wir ihm nicht egal sind. Du bist Gott nicht egal. Gerade du. Wir sind sein Leib und er ist unser Haupt und Herr der Gemeinde. Und er ist heute Morgen hier anwesend. Und das ist so großartig. Jesus, der am Anfang der Schöpfung war, heute hier. Er ist in allem der Erste, er ist als Erster auferstanden von den Toten. Jesus lebt und wenn wir mit ihm gehen, leben wir auch mit ihm. Amen. Vers 19. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Mit der ganzen Fülle. Da fehlt nichts. Er ist Gott. Er kann ihn in völliger Weise repräsentieren. Jesus ist Gott. Er ist erfüllt davon, wie der Vater ist. Ohne irgendwelche Abstriche. Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Und an anderer Stelle heißt es, wer den Sohn hat, hat das Leben. Und wer den Sohn hat, der hat auch den Vater. Und wer den Sohn hat, der ist erfüllt vom Geist. Das geht gar nicht anders. Dem fehlt nichts. Schon heute können wir wissen, wie Gott ist. Schau auf Jesus, auf das, was er gesagt und getan hat. Wir wissen das, oder? Und trotzdem machen wir es oft nicht. Sind wir so beschäftigt, hören wir auf andere Stimmen, schauen wir auf andere Menschen. Aber es gilt doch, er sagt, ich habe dich je und je geliebt und aus lauter Gnade zu mir gezogen. Stimmt das? Geliebt, geliebt. Vers 20. Und durch ihn das ganze Evangelium mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Jesus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Wisst ihr, die ganze Menschheit hat ein riesiges Problem ohne Jesus. Damals, vor 2000 Jahren und genauso auch heute. Seit Adam dieses Vertrauensverhältnis zerbrochen hat, das zwischen ihm und Gott war, tobt ein Kampf um unsere Seelen und in unseren Seelen, den wir alleine nur verlieren können. Du kannst das vergleichen mit, da ist jemand aus der Tür rausgerannt, hat einen Schlüssel im Haus gelassen und die Tür ist zu. Habt ihr schon mal erlebt? Wunderbar, gell? Passiert auch immer dann, wenn man es gar nicht brauchen kann. Und wir wissen genau, es hilft nur eins, wenn kein anderer da ist, der den Schlüssel hat. Man braucht den Schlüsseldienst. Nicht ganz günstig. Aber man braucht einen Schlüsseldienst, sonst kommst du nicht rein. Und so ist es auch hier. Adam ist leichtfertig rausgerannt aus diesem Haus der Gnade. Die Tür ist hinter ihm zugeschlagen. Und jetzt braucht es Jesus, der die Tür wieder öffnet. Der die Verbindung wiederherstellt, der den Zugang wieder frei macht. Und das tut er für uns. Er öffnet die Tür zum Leben ganz neu und lädt uns ein und sagt, lass dich versöhnen mit Gott. Komm hinein, komm ins Vaterhaus, bleib nicht draußen. Er öffnet diese Tür, lädt uns ein. Dafür wird er Mensch, dafür geht er ans Kreuz, dafür vergießt er sein Blut. Um Frieden zu machen, Versöhnung zu schaffen zwischen uns und Gott und mit der ganzen Schöpfung, denn alle leiden mit unter diesem Sündenfall der Menschen. Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt, alles umfasst diese Versöhnung, die Jesus schafft. Und sie gilt für dich. Vers 21, da steht so schön, auch ihr seid darin eingeschlossen. Auch ihr, nicht nur die Kolosser. Früher lebtet ihr fern von Gott und euren feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich in all dem Bösen, was ihr getan habt. Paulus macht den Kolosser nochmal so ganz deutlich. Seine Gnade und seine Liebe gilt für dich. Manchmal ist es ja so, dass der Feind genau das angreift und attackiert. Durch Menschen, manchmal auch durch innere Stimmen, die sagen, naja, du bist schon so oft gefallen. Du hast schon so oft den gleichen Fehler gemacht. Wie oft hast du das schon vergeben lassen? Wie oft warst du schon beim Abendmahl deswegen? Wie oft in der Seelsorge und bei der Beichte? Irgendwann muss doch mal Schluss sein. Das kann Gott dir nicht mehr vergeben. Du bist einfach nicht gut. Dazu kann ich nur Amen sagen. Er will uns das wegnehmen, diese Versöhnung. Aber sie gilt. Und wenn wir 5000 Mal das Gleiche gemacht haben und gesagt haben, ja, ich will es versuchen und doch wieder gescheitert sind, es gilt. Er ist treu, wenn wir untreu sind. Du bist eingeschlossen in seine Versöhnung. Der Apostel Paulus macht sich keine Illusion. Er sagt hier ganz klar, ihr Kolosser, ihr seid Menschen aus Fleisch und Blut mit zum Teil übler Vorgeschichte. Will keiner was mit zu tun haben. Aber für Gott ist das kein Problem, wo wir herkommen und was wir mitbringen. Überhaupt kein Problem. Das ist nicht für alle von uns so, aber manche kennen das ganz gut. Manche sind so in christlichen Elternhäusern aufgewachsen, haben so früh Jesus kennenlernen dürfen, dass manche Dinge in ihrem Leben gar keinen großen Raum gewonnen haben. Preist den Herrn. Aber andere hier in unserer Mitte sind anders aufgewachsen. Und sind schon mal durch ein paar ganz andere Sachen durchgegangen. Und wissen sehr genau, von was er hier spricht, wenn er sagt, früher lebtet ihr fern von Gott. Und eure gottfeindliche Haltung zeigte sich in all dem Bösen, was ihr getan habt. Naja, und mancher ist auch gut sehr angepasst zu leben. Nach außen. Aber es gibt ja immer noch diese innere Welt. Ich kann nach außen ja alles richtig machen und nach innen trotzdem Gedanken haben, die überhaupt nicht zu Gott passen. All das Böse, das Gottfeindliche zeigt sich immer in dem, wie ich handle. Sag mir, was du tust und ich sag dir, was du tatsächlich glaubst. Das kann nicht anders sein. Was innen ist, kommt nach außen. Und jetzt mit Jesus ändert sich etwas. Diese bösen Taten zeigten das und das war der Normalfall. Das Leben mit Jesus verändert sich. Was passiert? Wir sind alle nicht perfekt. Wir machen immer noch Dinge falsch. Aber was vorher der Normalfall war, das wird auf einmal zum Unfall. Nämlich nicht mehr zum Normalen. Nicht mehr zu dem, was ich täglich mache. Nicht mehr zu dem, wo ich gar nicht drüber nachdenke. Liebe Geschwister, ich will so leben. Wer von euch hat ein Auto? Gut, da wir in Deutschland sind, habt ihr alle auch eine Versicherung. Und habt eine ganz besondere Schadensfreiklasse. Ihr wisst, wovon ich spreche. Die richtet sich danach, wie viele Unfälle du schon gebaut hast oder eben nicht. Und dann musst du die Prozente zahlen, mehr oder weniger. Jeder von uns ist froh, wenn er in einer niedrigen Schadensfreiklasse ist, weil er in den letzten 10 Jahren keinen Unfall gebaut hat. Lasst uns doch alle auch in geistlichen Dingen eine niedrige Schadensklasse anstreben. Das heißt nicht, dass wir keine Unfälle mehr bauen, aber die Häufigkeit darf abnehmen im Laufe unseres Lebens. Wir sind nämlich auf dem Weg zum Himmel und dort wird es keine Unfälle mehr geben. Doch jetzt hat euch, Vers 22, Gott sich mit euch versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Leib auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können, gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Doch jetzt, so geht's hier los, eine andere Zeit, eine andere Wirklichkeit, wie eine Zäsur. Ich bin schon so alt, dass ich als Jugendlicher tatsächlich einmal in der DDR war. Gab es da noch? Nicht mehr allzu lange, aber da gab es noch. Und das war ein krasses Erlebnis. Du fährst mit dem Auto bis zur Grenze, alles ist in Ordnung. Dann wird dein Auto auseinandergenommen. Du fährst nur 50 Meter weiter und nichts ist mehr wie vorher. Du fühlst dich total komisch und beobachtest, ich hatte mein Latein-Vokabelheft, weil ich lernen musste für den nächsten Lateintest. Ja, gedrucktes, nicht angegeben. Eine Zäsur, eine andere Wirklichkeit in der einen Hälfte Deutschlands, in der anderen. Wir sind so dankbar, dass das heute nicht mehr so ist. Dass wir in Einheit und in Freiheit leben dürfen. Aber so ist es auch hier, eine Zäsur. Auf der einen Seite ohne Jesus, auf der anderen Seite mit Jesus. Es gilt etwas völlig anderes, ein anderes Gesetz, eine andere Ordnung. Die Macht, die neue Realität mit Jesus ist, die Macht von Hölle, Tod und Teufel ist gebrochen. So wie die Macht der SED gebrochen ist. Es gilt nicht mehr. Es gilt nicht mehr. Jeder kann munter über die Grenze hin und her fahren, wie immer er will. Stört dich keiner dran. Jesus nahm die Schuld der Strafe für uns auf sich. Wir können ohne Schuld sein, untadelig. Heilig möchte Gott uns machen. Passiert durch den Tod von Jesus am Kreuz. Wir brauchen das nur anzunehmen, zu sagen, ja, Jesus, danke, nehme ich gern. Und dann lädt er uns ein, hey, ich habe dich heilig gemacht, jetzt leb auch heilig. Ich helfe dir dabei. Der katholische Irrtum war, wir müssten dem, was Jesus getan hat, durch unsere Taten noch etwas hinzufügen. Stimmt nicht. Der evangelische Irrtum war, weil Jesus am Kreuz alles getan hat, müssten wir nichts mehr tun. Stimmt auch nicht. Sondern er hat am Kreuz alles getan und deswegen sind wir befreit, das Gute jetzt zu tun. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir wollen. Weil wir dürfen, weil wir können, weil es schön ist, heilig und rein zu leben. Immer wenn es dir viel Mühe macht, heilig und rein zu leben, hat es dir schon mal Mühe gemacht, heilig und rein zu leben? Also mir hat es schon mal. Immer wenn es dir Mühe macht, heilig und rein zu leben, dann sagt das etwas aus, wie gerade deine Beziehung mit Jesus ist. Und die Lösung ist nicht zu sagen, ey, wo ist die Grenze, dass ich gerade noch heilig und rein lebe? Also nur mit so ein paar Flecken halt. Sondern die Lösung ist immer zu sagen, wenn es mir Mühe macht, dann brauche ich mehr von Jesus in meinem Leben, damit es wieder leicht wird. Und wenn ich nah an Jesus dran bin, dann macht es mir keine Mühe, heilig und rein zu leben, weil ich es dann unbedingt will. Vers 23. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben habt. Ihr habt diese Botschaft gehört. Es ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündet worden ist und in deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat. Voraussetzung, um heilig und ohne Schuld zu leben, ist das Vertrauen festzuhalten und sich nicht von der Hoffnung abbringen zu lassen. Liebe Geschwister, es ist leider möglich, dass unser Vertrauen, unsere Hoffnung auf Jesus schwach wird. Dass die Relevanz für unser Leben, die einmal ganz groß war, verschwindet. Dass die Auswirkungen, die es auf unser Leben hat, sich verlieren. Die Hoffnung kann uns abhanden kommen, wenn sich lange nichts verändert, wenn wir keinen Ausweg sehen aus einer Lage, wenn unser Verstand sagt, das klappt doch sowieso nie. Die Ärzte haben gesagt, du hast noch 2 Jahre. Unsere Hoffnung kann klein werden. Aber es muss nicht so sein. Wenn wir uns ganz normal bewegen, oft ist unser Alltag und wo wir uns bewegen und was auf uns kommt, wie so ein feiner Säureregen für unseren Glauben. Immer so fein damit besprüht. Und das fängt an, unseren Glauben anzuätzen und wegzuätzen. Was brauchen wir? Wir brauchen diesen Schutzmantel, diese Schicht, die uns schützt, dass das an uns abtropft. Und diese Schutzschicht besteht darin, dass wir unseren Glauben, unser Vertrauen, unsere Hoffnung füttern. Dass wir nicht zulassen, dass das weggeätzt wird, sondern dass wir nachlegen. Wie so eine Wachsjacke, die muss man manchmal neu einwachsen, damit sie wasserdicht ist. Muss diese Imprägnierung erhöhen. Wie passiert es? Zum Beispiel, indem wir als Christen zusammenkommen und gemeinsam uns auf Gott ausrichten. Das stärkt unseren Glauben. Zum Beispiel, indem ich mir Zeit nehme zu beten, indem ich mir Zeit nehme anzubeten, Gottes Wort zu lesen und zu verinnerlichen. Zum Schluss spricht der Paulus hier ganz gelassen ein prophetisches Wort aus. Es ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündet worden ist und in deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat. Das war ja gar nicht wahr zu seiner Zeit. Was er mit Welt meinte, das war maximal das Römische Reich. Und wir wissen, dass zu Lebzeiten des Paulus das Evangelium nicht alle Winkel des Römischen Reiches bereits erreicht hatte. Aber das Evangelium läuft seit 2000 Jahren. Mal mehr, mal weniger gut. Und das Wort erfüllt sich. Und liebe Geschwister, wir leben in einer aufregenden Zeit, denn wir gehören vermutlich zu der Generation, die das erleben wird, also zumindest die Jüngeren unter uns. Dass es nämlich tatsächlich so ist, dass das Wort in aller Welt verkündet worden ist. Das gab es in 2000 Jahren noch nicht. Wir leben in der Zeit, wo man davon ausgehen kann, es wird sich in den nächsten 20, 25, 30 Jahren erfüllen, dass allen Völkern, allen Sprachgruppen, überall auf der Welt das Wort Gottes verkündet worden ist. Dass es auch aus allen Völkern und Nationen, wie es in der Bibel heißt, Menschen gibt, die an Jesus glauben. Und wir wissen, das ist einer der Marker auf dieser Weltuhr, die anzeigt, der Zeiger rückt weiter vor auf die Wiederkunft des Herrn. Ein Marker war, dass Israel wieder zurück ist im Land Israel. Ein weiterer Marker ist, dass eine nennenswerte Anzahl Juden neu Jesus kennenlernen. Wir ein Leib sind aus Juden, Christen und Christen aus den Heidenvölkern. Und ein weiterer Marker ist, dass Menschen aus allen Völkern und Ländern von Jesus hören und an ihn glauben. Das gab es vorher. All diese Sachen gab es vorher nicht. Ist alles passiert in den letzten 50 Jahren, 60 Jahren, 70 Jahren Israel. Und der Zeiger rückt weiter. Und was der Paulus damals gesagt hat, ist heute nahe dran an der Erfüllung. Und wir dürfen dabei sein. Amen.